vergessenen Emotionen. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Wer sich den Wahnsinn tatsächlich antut und ein wenig in die sozialen Medien abtaucht, wird schnell feststellen, dass es sich bei den meisten Diskussionen um emotionsbeladene und hirnentladene handelt. Dabei muss dazu gesagt werden, dass das auch bei Posts passiert, wo es eigentlich nichts zu diskutieren gibt. Und ich muss gestehen, ich bin immer wieder bass erstaunt über den Umgangston, der da oft angeschlagen wird. Der ist nicht einmal mehr respektlos, sondern völlig unsinnig. Es scheint inzwischen ganz gang und gäbe zu sein, dass jemand angegriffen wird, nur weil dieser Mensch eine andere Meinung hat als die Kommentierende. Es wird auch automatisch unterstellt, dass die andere Meinung ist, von der Materie keine Ahnung hat oder sowieso grundsätzlich dumm ist. Dabei reicht es schon, etwas nur zu hinterfragen, was dann allerdings bereits schon als Angriff gesehen wird. Es geht mit einem Wort zu wie auf einem Schlachtfeld und die vielgepriesenen sozialen Medien entwickeln sich zu einem Sammelbecken von Menschen, die offenbar nichts anderes wollen, als ihren Grant loszuwerden, egal wo und wobei. Sie sind also schon längst eher asoziale Medien. Auffällig ist dabei, dass gegen alles vorgegangen wird, was auch nur irgendwie für Fürsorge, Freiheit und Fairness eintritt. So gelten Menschen in Not, denen man Fürsorge angedeihen lässt, grundsätzlich als Schmarotzer und ihre Not als selbst verschuldet. Dabei ist diese Fürsorge etwas zutiefst Menschliches. Das betrifft nicht nur Menschen, sondern auch andere Lebewesen und die Natur. Man braucht auf diese keine Rücksicht zu nehmen, da sie ja für uns da sind und uns zu dienen haben. Schließlich haben sie weder Emotionen noch ein Recht auf ein eigenes Leben. Nicht einmal den Tieren, mit denen wir zusammenleben, wird das automatisch zugestanden. Sonst würden sie nicht so erbärmlich gehalten werden. Was die Natur betrifft, so ist es sowieso klar, dass sich der Mensch alles aneignen und zerstören darf, wozu er gerade lustig ist. Und sei es nur, um zu beweisen, wie stark er ist. Es ist also auch keine Rede davon, diesen Menschen, den Tieren und der Natur die Freiheit zuzugestehen, die sie bräuchten, um ein echtes Leben zu führen. Dieselbe Freiheit übrigens, die jene, die sie anderen absprechen, vehement für sich einfordern. Womit auch gegen die Fairness verstoßen wird. Unverdrossen gibt es immer wieder KommentatorInnen, die den Ausbrüchen an mentaler Seichtheit mit fundierten Argumenten entgegentreten und wundern sich, dass es nicht fruchtet. Dabei ist die Erklärung ganz einfach. Man kann gegen Emotionen nicht argumentieren. Über welche Emotionen es sich dabei handelt, die von konservativer oder auch reaktionärer Seite auftauchen, gegen alles Neue, Unbekannte und Dinge, die nicht deren althergebrachten Vorstellungsbild entsprechen, möchte ich zur Verdeutlichung eine Geschichte erzählen. Die von Peter und Paul. Zwei junge Burschen, ihre Namen waren Peter und Paul, zogen in einen kleinen Ort im Südburgenland. Wiewohl es keinen Unterschied macht, in welchen Teil des Landes es die beiden verschlagen hätte. Die Reaktion wäre wohl in jedem kleinen Ort ungefähr gleich gewesen. Also auch absehbar. Bei ihnen war es das Südburgenland, denn sie träumten schon lange davon, der Stadt zu entfliehen und ein Haus zu bewohnen, das über einen großen Garten verfügt, auf dem sie ihr eigenes Gemüse und Obst ziehen konnten. Das Südburgenland ist eine der Gegenden, in denen selbst solche Wünsche noch erfüllbar sind, da Immobilien sehr billig sind. Niemand will dorthin, so weit ab von ausreichend Arbeitsmöglichkeiten und Infrastruktur. Doch Peter und Paul hatten ihr Traumhaus gefunden, am Rand einer Gemeinde, die nur ein paar hundert EinwohnerInnen hatte und an dessen hinterer Grundstücksgrenze nur mehr der Wald anschloss. Beide arbeiteten von zu Hause aus, also ortsunabhängig. Es war ein wunderschöner Tag im April, als sie einzogen. Natürlich hatten die Einheimischen bereits im Vorfeld erfahren, dass das Haus verkauft worden war. An zwei Städter, wie der Dorfklatsch zu befürchten wusste. Oh, bloß zu berichten. Dabei dachten sie automatisch an ein Paar, einen Mann und eine Frau, wie es in ihrem Weltbild üblich war, zumal auch vom Gendern keine Rede war. Kurze Zeit später konnte man beobachten, dass die neuen Besitzer begannen, sich ins Dorfleben einzubringen. Man konnte beobachten, dass sie im Dorfladen einkaufen gingen, zum Wirten essen und auch in die Kirche. War schon das, was sie einkauften, ein Stein des Anstoßes, denn es handelte sich ausschließlich um Produkte, die vegan waren oder eben nicht vom Tier. So war es schon beinahe ein Affront, dass sie am Gottesdienst teilnahmen, in der hochheiligen katholischen Kirche. Denn das waren eindeutig zwei Männer, die man ab und zu Hand in Hand spazieren gehen sehen konnte und die zusammen lebten, wie Frau und Mann. Einen Kulminationspunkt des Unmuts bildete Gerolf Grundeis, seines Zeichens Eingeborener seit seiner Geburt und Angehöriger einer Familie, die noch nie woanders gewesen war. Sein Stammbaum war rein bis zu den Germanen, die hier einmal eingefallen waren, um die Reinheit der Horden zu gewährleisten. Alles Germanische war gut, alles andere schlecht. Allerdings, er war nicht radikal, zumindest würde er sich so nicht bezeichnen. Denn er meinte nicht, dass man alle anderen ausrotten müsse. Es genügte schon, wenn sie fernblieben, die mit der anderen Hautfarbe und unbekannten Traditionen, anderen Sprachen und einem fremden Gott, merkwürdigem Essen und unterschiedlicher Sexualmoral. Er, als Bürgermeister der einzigen Partei des Ortes und Vater von 5 strammen Söhnen, die er, wie er immer wieder betonte, ab ihrem 5. Geburtstag regelmäßig mit auf die Jagd und zum Angeln nahm, damit aus ihnen richtige Männer würden, war sich seiner schweren Verantwortung bewusst. Moral, Ordnung, Sitte, mit einem Wort die Reinheit im Ort aufrechtzuerhalten. Daran hatte er schwer zu tragen, zumal er nebenbei noch der größte Schweinemäster des Ortes war. Was er sagte, konnte man einem Gesetz gleichstellen. Seine Autorität musste unhinterfragt bleiben, denn es musste doch irgendjemanden geben, dem alle anderen bedingungslos gehorchten. Und dann waren die beiden gekommen. Gerolf war sich sicher, dass diese nur die Vorhut waren, für alle die, die Schande, Unordnung, ja Anarchie in den Ort bringen würden. So machte er unter den anwesenden Haushaltsvorständen am nächsten Abend im Wirtshaus allen klar, was er von der Neuerung hielt und vor allem, wie darauf zu reagieren sei. Diese Herren, die sich hier bei uns niedergelassen haben, sind eine Schande für den Ort. Hackeln nix und tun nur komisch im Garten herum. Wir dürfen dieses arbeitsscheue Gesindel erhalten, mit unserer harten Arbeit. Sozialhilfeempfänger, arbeitsloses Einkommen nennen sie das. Dabei sind das einfach solche, die nix hackeln wollen. Und wir schieben ihnen das Geld rein, so viel, dass sie sich das Gut vom Huberbauern kaufen haben können. Und auch noch bar bezahlt haben. Wovon? Von unseren Steuern. Wahrscheinlich bauen sie auch noch dieses Cannabis an. Wer so wild zusammenlebt, nimmt auch Drogen, weiß jeder. Und um die Gefährlichkeit der Drogen nachhaltig zu unterstreichen, nahm er einen gewaltigen Schluck von seinem Bier, um sich gleich das nächste zu bestellen. Dann fuhr er unverdrossen fort. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Zwei Männer leben da zusammen, wie Frau und Mann. Das ist ekelhaft und abartig. Und so gehen sie noch im Ort herum. Ihre widernatürliche Neigung offen zur Schau stellen sie dabei. Mann und Frau und Kinder, das ist das, was richtig ist. Sogar in die Kirche gehen sie. Wenn wir das nicht unterbinden, dann werden sie unsere Kinder anstecken mit ihren abartigen Neigungen. Und dann sind sie auch noch Ausländer. Der eine von beiden ist schwarz, schwarz wie die Nacht. Und wir wissen ja, was das für welche sind. Ich würde vorschlagen, dass wir ihnen nahelegen, unseren Ort so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Solch eine Schande können wir hier nicht dulden.
Du weißt aber schon, dass die beiden heute übelst zusammengeschlagen wurden, fragte der Polizist des Ortes emotionslos.
Seht ihr,
Das kommt davon, erwiderte der Bürgermeister. Wenn man gegen Recht, Ordnung und Moral verstößt, dann hat man es sich nicht anders verdient. Und der Mob zog hin und es soll gebrannt haben, an diesem Abend im Haus am Ortsrand. Das hatte natürlich nichts mit den Anschuldigungen des Bürgermeisters zu tun, dem allerdings alle zustimmten, aber er hat ja nur geredet. Und dann nennen sie sich auch noch Peter und Paul, wie die zwei Heiligen, dachte der Herr Pfarrer. Da dürfen sie sich nicht wundern. Aber er sagte es nicht laut, denn irgendwo erinnerte es sich dunkel daran, dass da was war mit Nächstenliebe, aber das galt sicher nur für die eigenen Leute. Was den Überfall auf die beiden betraf, so konnten die Schuldigen nie ausgeforscht werden. Und die, die nur redeten, als Anstifter zu bezeichnen und damit als mitschuldig, ist doch gar zu weit hergeholt. Soweit die Geschichte von Peter und Paul. Darin zeigt sich deutlich, was das Problem der Reaktion ist. Das erste ist die bedingungslose Treue gegenüber dem eigenen Stamm. Genauer gesagt, dem Volk, der Religion oder auch nur der Fußballmannschaft. Dazu gehören Vereins genauso wie Nationalstolz. Was dazu führt, dass alle anderen verachtet werden, was auch logisch ist. Denn wenn man selbst nichts vorzuweisen hat als diese Zugehörigkeit, muss man andere schlecht machen. Man hat sonst nichts, was man ihnen vorwerfen könnte. Die Abwertung aller, die nicht in das Schema passen, führt dazu, dass man sich auch nicht verpflichtet fühlt, zu helfen. Ganz im Gegenteil, man ist froh, wenn ihnen was Schlimmes passiert. Grundlegendste menschliche Züge werden ohne Probleme abgelegt oder abtrainiert. Das ist auch der Grund, warum Gerolf darauf besteht, seine Söhne zum Morden mitzunehmen, sei es von Tieren aus dem Wasser oder auf dem Land. Damit trainiert er ihnen schonungslos und zielsicher das ab, was menschliches Miteinander und auch das mit anderen Lebewesen ausmachen sollte, die Empathie. Das zweite ist das Prinzip der Autorität, womit der Gehorsam verbunden ist. Es wäre noch verständlicher, würden wir vom besten Fall ausgehen, eine Person, die weise, umsichtig, empathisch, verbindend und nicht vom Ego besessen ist. Eine Person also, die tatsächlich die Menschen unterstützen möchte, besser zu werden. Das wäre eine Autorität, die vertretbar wäre. Doch die Art der Autorität bei der Reaktion stützt sich nicht auf diese Dinge, sondern auf bloße Äußerlichkeiten. Den Rang, den man erreicht hat durch Geburt, Freundinwirtschaft etc. Durch Systemhörigkeit und Anpassungsfähigkeit. Quasi ein braver Soldat der Sache, der unhinterfragt alles weitergibt, was ihm eingetrichtert wurde. Er strebt sein Leben lang nichts anderes an, als die Position einzunehmen, andere unterwerfen zu können. Macht wird hemmungslos für den eigenen Vorteil missbraucht und die Antwort der Unterworfenen ist Kadavergehorsam. Wer den nicht erbringt, wird aus der schützenden Gemeinschaft ausgeschlossen. Wenn jemand es wagt, etwas anderes zu machen als alle anderen, wird er rücksichtslos hinausgemobbt. Die Menschen in diesem sozialen System wissen darum und haben Angst, denn sie kennen nur die Menschen in ihrer Gruppe, weil ihnen der Zugang zu anderen verwehrt wurde und das Anderssein schlecht gemacht wurde. Dementsprechend ist die Furcht, die ansonsten unsinnig erscheinen müsste, als durchaus begründet. Also sind sie lieber ruhig, bevor sie in Gefahr geraten, aus dem schützenden Nest der angestammten sozialen Gruppe geworfen zu werden. Wenn man es genau bedenkt, so ist die Reaktion alles das, was man mit Sekten in Verbindung bringt. Eine eingeschworene Gemeinschaft, Exklusivitätsanspruch auf die Wahrheit, fraglose Unterwerfung und rigoroses Vorgehen gegenüber Andersdenkenden. Und das alles ohne argumentative Grundlage. Und damit wird auch erklärbar, warum von dieser Seite, außer Schimpftiraden, in Diskussionen nichts Brauchbares zu erwarten ist. Denn wenn man ein wenig nachbohrt, so muss man erkennen, dass dieses ganze Weltbild auf tönernen Füßen gebaut ist. Zum Wohle der Führenden, für die es keine sachlichen Argumente gibt.
Wenn man zum Beispiel mit Menschen mit diesen Anschauungen über Veganismus diskutiert, so reden sie immer vom Genuss, der Erziehung, der wahren Natur des Menschen. All das ist widerlegt. Eigentlich müssten sie sagen, es geht um Unterwerfung der aus ihrer Sicht seelenlosen Kreatur, mit der der Mensch als die Krone der Schöpfung machen darf, was er will. Krone der Schöpfung, zu der er sich selbst gemacht hat und sich das natürlich glaubt. Geifernd umstehen die Anhänger den Führer, die nun ihrerseits wieder zu unterwerfen trachten. Sie wollen es allesamt dem Führer gleich tun. Da bieten sich die Frauen an. Das Frauenbild mit seinem althergebrachten Rollenbild ist hinlänglich bekannt, muss also nicht thematisiert werden. Jedenfalls wird alles getan, die Frau in Abhängigkeit zu halten, indem man ihr zum Beispiel einredet, sie habe in der Arbeitswelt, in der Politik nichts verloren. Dazu sei sie zu emotional. Aber die Argumente dafür sind vor allem emotional und nicht rational. Und es ist natürlich richtig, dass man gegen Emotionalität mit Sachlichkeit und Rationalität nicht ankommt. Deshalb wäre es allerhöchste Zeit, sich einerseits dieser Emotionalität bewusst zu werden bzw. auf sie aufmerksam zu machen, andererseits diese emotionalen Verkrustungen aufzubrechen und an ihrer Stelle Logik und Vernunft einziehen zu lassen. Solange das nicht geschieht, ist kein wirkliches Gespräch möglich. Wenn es uns allerdings gelingt, ist das schon ein großer Fortschritt. Weg von unreflektierten, unreifen, blinden Gehorsam in eine Freiheit, die Love, Peace and Tofu ermöglicht.